Hallo und willkommen bei Spaghetti Bolognese, dem Volontärs-Podcast der Jungen Freiheit hier aus Berlin vom Hohenzollerndamm. Mein Name ist Vincent, neben mir sitzt Lorenz.
Guten Abend.
Einen wunderschönen, wie geht's dir?
Ja, erschöpft, aber zufrieden.
Sehr gut. Ich bin himmelhoch jauchzend. Wir haben heute wieder eine schöne Folge dabei, alles Mögliche an Themen. Vom Rundfunk über die USA bis nach Polen. Wir gehen quer durch und arbeiten das Weltgeschehen der vergangenen Woche auf. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Und ich würde sagen, ich spanne euch gar nicht so lange auf die Folter. Schließlich ist Zeit bekanntlich auch Geld. Und ich denke, wir kommen zum ersten Thema. Da hast du dich vorbereitet. Worum ging es da, Lorenz?
Also, der polnische Ministerpräsident, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Mateusz Morawiecki, das wäre jetzt meine Interpretation der Aussprache, von der Partei PIS, hat an der Universität Heidelberg eine Rede über Europa gehalten.
Und wurde, das ganz kurz direkt, wurde der von der Uni Heidelberg eingeladen? Ohne dass es da Krawalle gab und so weiter?
Soweit ich weiß, war das der Fall, ja.
Das ist überraschend, ja.
Genau. Und die Rede ist ganz interessant, weil man wieder mal merkt, wir hatten das Thema hatten wir schon mal, dass sich quasi so ein bisschen die konservativeren Vertreter in der EU darauf pochen, dass halt das ganze Konzept EU-Europa anders gedacht werden soll, umgestellt werden soll. Und es gibt einige Sachen, die gefallen mir an dieser Rede sehr gut. Es gibt andere Sachen, die, da habe ich ein wenig Kritik. Also interessant ist auf jeden Fall, er wäscht natürlich quasi den eher pro-EU gesinnten deutschen Zuhörern gehörig den Kopf, das war zu erwarten. Also die Rede ist sehr pro-Nationalstaat, das ist auch sehr verständlich, wenn man sich natürlich die Geschichte Polens betrachtet.
Ja.
Der Nationalstaat existiert nicht lange, noch nicht lange. Sie waren hingegen lange unter russischer Fuchtel, einmal unter dem Zar, dann unter den Kommunisten. Und die Rede wurde jetzt gehalten in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. Und Morawiecki zieht da tatsächlich eine Verbindung zwischen dem russischen Angriff auf die Ukraine und dem Agieren der EU, indem er sagt, beides zielt darauf ab, den Nationalstaat anzugreifen und den größere und undemokratische Gebilde aufzulösen. Das ist natürlich schon sehr, sehr kantig eigentlich. Und ich kann mir vorstellen, dass das den Deutschen gar nicht geschmeckt hat, dass sie quasi von ihm in eine Reihe mit Putin gestellt werden.
Ja, vor allem Teilen der deutschen Konservativen und Rechten, wenn man sie so nennen will, die teilweise extrem russlandfreundlich sind. Da fragt man sich ja auch immer, ihr kritisiert die ganze Zeit die EU, weil die so supranational und undemokratisch ist und weil sie nationale Strukturen nicht respektiert, aber feiert dann ein hochkorruptes, multiethnisches Land, das einen Angriffskrieg gegen eine souveräne Nation führt. Also die deutschen Konservativen sind da auch ein bisschen merkwürdig, meiner Meinung nach.
Ja, diese Tendenz gibt es, wobei ich da auch klar unterscheiden würde zwischen Leuten, die einfach aus geopolitischer Perspektive den amerikanischen Machtblock aufbrechen wollen und Leuten, die de facto quasi einfach eine unzulässige Glorifizierung Russlands betreiben, die in der Tat nicht gerechtfertigt ist. Das Land ist keine Utopie, auch kein großes Vorbild, sondern halt ein noch recht stark vom Stalinismus geprägtes, recht kaputtes Gebilde teilweise. Naja, jedenfalls, das war spannend. Ebenfalls spannend fand ich, dass der polnische Ministerpräsident betont, dass Demokratie und Staat nur identitär funktionieren. Zitat: Demokratie kann nur auf kommunaler, regionaler oder nationaler Ebene umgesetzt werden. Überall dort, wo es Bindungen gibt, die auf einer gemeinsamen Identität aufbauen. Dann bringt er das Beispiel, wie gesagt, die Rede findet vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs statt, dass ja schließlich auch keine russischen Wähler über die Ukraine abstimmen dürften, selbst wenn sie in der Zahl überlegen sind, weil sie eben eine eigene Bindungsgruppe bilden, die sich von den Ukrainern unterscheidet. Er ging jetzt nicht konkret darauf ein, was das im Weiteren bedeutet. Aber wenn man sich anschaut, wie Polen eben auf die Migrationspolitik der EU reagiert, kann man es sich ja denken. Das Argument lässt sich nämlich eben auch bei der Massenmigration anwenden, wo man eben sagt, da kommen Leute, die quasi in diese kulturellen, identitären Zusammenhänge, die in Europa existieren, nicht reinpassen. Und sollen dann teilweise, wie es ja in Deutschland von einigen Gruppen gefordert wird, sogar Wahlrecht bekommen, wenn sie gerade mal einige Jahre hier leben. Wo der polnische Ministerpräsident halt ganz klar quasi sagt, dass das so kann eine Demokratie nicht funktionieren.
Ja.
Ja. Dann dezente Kritik meinerseits an der Rede. Er fordert erneute Reparationen von Deutschland. Das kennt man aus Polen. Das
ja, würde ich als Pole genauso machen. Also ja. Man kann es ja mal probieren.
Man kann es probieren. Kann ich aus deutscher Sicht aber natürlich nur sagen, naja. Dann, so sehr ich die Kritik an der jetzigen EU verstehe, bin ich eigentlich schon auch der Meinung, dass es irgendeine Form von einem übergeordneten europäischen Gebilde braucht, weil Europa als kulturelle Einheit halt eigentlich geopolitisch nicht konkurrenz- und überlebensfähig ist, sofern es nicht irgendeine Form von institutionalisierter Zusammenarbeit geht, wie die auch immer im Detail aussehen soll.
Ja, ich denke auch allein auf wirtschaftlicher Ebene wird es sehr, sehr schwierig, mit kleinen alternden Ländern dann gegen die großen Player zu konkurrieren. Ich denke, als ein europäischer Block aufzutreten gegenüber China, Indien, gut, den USA, das ist sehr relativ, aber ja, zumindest gegenüber China, Indien, Iran, Saudi-Arabien und wie sie alle heißen, denke ich, bringt schon auch eine Menge Vorteile.
Ja, definitiv. Dann sehr spannend finde ich, das ist jetzt eigentlich gar keine Kritik, sondern quasi eine Anmerkung, eine Erweiterung, wo er die identitären Elemente der Demokratie betont. Bezieht er das ja gar nicht nur auf den Nationalstaat, sondern spricht auch von regionaler, kommunaler Ebene etc. Und die EU war ja ursprünglich, man korrigiere mich, wenn ich da falsch war, ursprünglich auch als ein Bündnis von Regionen konzipiert, die quasi neben den Nationalstaaten auch eine stärkere Rolle spielen sollten.
Ja, ja, klar, da werden ja auch Städtepartnerschaften und Regionspartnerschaften und sowas stark gefördert.
Ja. Exakt, ja. Und das halte ich tatsächlich auch für ein unterschätztes Konzept, weil eigentlich so eine gewisse Autonomie in Regionen schon auch viele Vorteile bietet. Erstens, es erlaubt ein viel größeres Experimentierfeld mit verschiedenen Modellen, was in kommenden Krisen interessant wird, weil man dann halt tatsächlich im Zweifelsfall gucken kann, welches Modell behauptet sich in einer Krise besser. Und zweitens, so einem gewissen, trägt es halt so einem gewissen Binnenpluralismus Rechnung. Also wenn halt zum Beispiel die Libertären, also jetzt mal rein utopisch gedacht, könnten halt in einem sehr regional verankerten Europa, könnten halt Libertäre quasi in einer Stadt ihr Libertärkonzept machen und Leute, die was anderes wollen, in einer anderen Stadt das oder verschiedene religiöse Konzepte ließen sich verschieden unterbringen etc. Natürlich muss das aber eingebettet sein in einen größeren Rahmen, sei es jetzt ein Staat oder eine Form eines Imperiums, was auch immer, allein schon auch wirtschaftlich, weil natürlich sehr zersplitterte Gebilde wirtschaftlich immer schlecht funktionieren.
Also du sagst Einheit durch Vielfalt sozusagen.
Ja, gewissermaßen, ja. Ja.
Ja, das ist doch eine schöne Überleitung, weil bei unserem nächsten Thema kommen wir in die glorreiche deutsche Hauptstadt nach Berlin und dort geht es auch um die Demokratie beziehungsweise eine demokratische Entscheidung, die Berliner getroffen haben. Und zwar, ich kann ehrlich gesagt nicht so gut einschätzen, wie bundesweit dieses Thema war oder ob das bei uns in Berlin natürlich besonders ankam, weil es uns betroffen hat. Also für alle Zuhörer hier, die es schon kennen aus Berlin, tut es mir jetzt leid. Für die anderen erkläre ich es nochmal kurz für den Fall, dass es die Leute nicht so mitbekommen haben. Und zwar fand am 26. März eine Volksentscheidung statt, die initiiert wurde von der Bürgerinitiative Klimaneustart Berlin. Deren Ziel ist es, oder war es, die Wahl ist ja schon vorbei, dass Berlin bis 2030 klimaneutral werden soll, statt wie bis jetzt schon im Klimaschutz- und Energiewendegesetz vorgesehen bis 2045. Das heißt konkret in dem Fall von Berlin natürlich nicht, dass die Stadt komplett aufhört, Abgase zu produzieren, das ist nicht möglich, aber dass der CO2-Ausstoß bis 2025 um 70% gesenkt wird gegenüber 1990. Und danach bis 2030 um 95% gegenüber 1990. Und ja, genau, dass aus den Klimaschutzzielen gesetzlich Klimaschutzpflichten werden. Da kommt wieder der Klassiker, warum regst du dich so auf? Es zwingt dich doch keiner zu irgendwas. Der bei sowas immer wieder kommt. Alle öffentlichen Gebäude, und das sind in Berlin eine Menge, allein weil hier sehr viel Verwaltung und Regierung sitzt, müssten bis 2030 klimafreundlich renoviert werden und auch private Gebäude müssten mit erneuerbarer Energie beheizt werden und keine fossilen Produkte mehr enthalten.
Ja, das stieß ja selbst Parteien aus der Bundesregierungskoalition sauer auf.
Ja, also die Berliner Regierung ist ja rot-rot-grün, noch gibt es ja keine neue jetzt nach der Wahl. Und selbst SPD und Grüne und Linke haben davor gewarnt, weil die gesagt haben, die Idee ist ganz nett, aber umzusetzen ist es sowieso nicht.
Ja, und die Grünen haben ja sogar gesagt, das wäre eigentlich eine Form von Ermächtigungsgesetz, weil durch diese Verpflichtungsklausel quasi so ein Klimarat, der auch eingesetzt werden sollte, im Endeffekt bei Nichterfüllung der Ziele quasi einfach Maßnahmen durchpeitschen könnte, die nicht demokratisch legitimiert sind.
Genau, ja, genau. Das Ziel ist halt, falls sich jemand gefragt hat, was klimaneutral eigentlich bedeutet, man hört immer davon, aber kann sich manchmal nicht so richtig was darunter vorstellen. Oft wird es nicht richtig erklärt. Das heißt, dass die Menge der in Berlin produzierten Treibhausgase wieder abgebaut werden muss, sodass am Ende Berlin nicht mehr Treibhausgase produziert, als es bindet. Das wäre enorm teuer geworden. Wie teuer genau, weiß keiner so richtig. Es gibt Schätzungen, die sagen, die von 112 Milliarden Euro ausgehen. Das sagen die Initiatoren selber, also die werden eher noch tiefer angesetzt haben.
Mächtige Summe, ja.
Und genaue Überschlagungen gibt es da gar nicht so genau.
Und wohlgemerkt, wir sprechen ja von einer Stadt, die als einzige europäische Hauptstadt ein wirtschaftliches Minus für das Land generiert, in dem sie sich befindet.
Genau, das dürften die Schwaben und die Bayern und so weiter wieder zahlen. Genau, das ZDF zitiere ich an der Stelle mal, weil die das halt auch so geschrieben haben. Die Ziele seien ambitioniert, aber machbar. Berlin könnte ein Symbol für den Klimaschutz werden. Mit 112 Milliarden Euro Kosten rechnet das Bündnis für die Klimawende. Jetzt habe ich andere Zahlen von Watson.ch. Wer die kennt, weiß, dass die recht unverdächtig sind, irgendwie den Konservativen nach dem Mund zu reden. Die haben Christian Amsink zitiert. Das ist der Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg, also ein hohes Tier aus der Wirtschaft, der gesagt hat, bei der energetischen Sanierung aller Berliner Immobilien, der klimaneutralen Umrüstung von Wärmeversorgung und Stromerzeugung, der Dekarbonisierung der Industrie und der Umstellung des Verkehrs auf Elektromobilität lege man grob geschätzt bei Investitionen von mehreren 100 Milliarden Euro von den fehlenden Fachkräften ganz zu schweigen. Also der hielt die 112 Milliarden schon für massivst untertrieben und geht von mehreren 100 aus, konnte sich aber auch nicht wirklich dazu durchringen, eine konkrete Zahl zu machen. Das scheint ein Gesetz gewesen zu sein, bei dem keiner so richtig wusste, was dabei eigentlich rauskommen soll. Mhm. Das Positive daran ist, es wurde abgeschmettert und zwar ziemlich deutlich.
Sehr deutlich. Also sie haben ja nicht nur die Mindestzahl verfehlt, sondern es gab fast eine gleich hohe Anzahl von Nein-Stimmen. Ach, hier steht sogar genau. Es gab 442.000 Ja-Stimmen und 423.000 Nein-Stimmen. Also unterm Strich, Berlin ist offenbar nicht so öko, wie man oft sagt.
Ja, was viele Leute halt auch immer unterschätzen, Berlin ist halt nicht nur Friedrichshain und Prenzlauer Berg, wo die ganzen Medienhäuser sitzen, Berlin ist auch Hellersdorf und Marzahn und Spandau und die Leute dort ticken anders und haben keine Lust darauf. Die Reaktionen sind wieder vielsagend. Luisa Neubauer hat gesagt, es gibt Kräfte in dieser Stadt und in diesem Land, die alles dafür tun, die geben alles, was sie haben, um noch einen Funken länger weiterzumachen wie bisher. Das kann ich nur unterschreiben, das tue ich gerne, liebe Luisa. Lebe steht so, dass Luisa Neubauer was dagegen hat. Und sie hat von Klimazynikern gesprochen. Also die Frau ist das, glaube ich, nicht gewöhnt, dass sie mal nicht ihren Willen bekommt.
Ja, allgemein gab es viele wütende Reaktionen. Auch der Post von Mario Sixtus wurde ja fleißig durch die Medien gereicht, wo er sagte, genau, bei diesem Volksentscheid mit Nein zu stimmen, wäre wie mit einem SUV lachend über einen Spielplatz zu fahren. So in der Art hat er sich ausgedrückt.
Ja, was ich auch sehr interessant fand daran, die Initiative wurde finanziert von verschiedensten Vereinen und so weiter und hat insgesamt 1,2 Millionen Euro eingesammelt. Das entspricht ungefähr dem Budget, was die SPD in Berlin für den ganzen Wahlkampf hatte. Also das ist auf lokaler Politikebene schon durchaus eine Summe. Und von den 1,2 Millionen kommen allein 475.000 von dem deutsch-amerikanischen Investoren-Ehepaar Albert Wenger und Susan Danzinger. Das sind so progressive Unternehmer, die sich auch fürs Grundeinkommen und so weiter einsetzen. Mhm. Ist ja soweit okay. Was ich viel schöner finde, weitere Investoren, die 200.000 reingesteckt haben, sind der Solarunternehmer Paul Grunow und seine Frau Frauke Eisel sowie der Cleantech-Investor, Cleantech ist quasi Ökoenergie,
ja.
Der Cleantech-Investor Jochen Wermuth, der hat nochmal 100.000 draufgelegt. Also
die Leute, die auch dran verdienen.
Das sind immer komische Zufälle. Ja. Ne? Die wollen die Welt retten und zufällig verdienen sie dabei noch einen Haufen Geld. Das kann man kaum glauben. Ne? Gerade mal 120.000 Euro, also 10% hat die Initiative durch Crowdfunding und tatsächlich Graswurzelbewegungen eingesammelt. Das ist ein komplettes Elitenprojekt von oben.
Ja, ähnlich wie diese Aktivistengruppen aus der Ecke ja auch.
Ja, genau. Aber schön zu sehen, dass das so deutlich abgelehnt wurde, weil normalerweise sind bei so Volksentscheiden eigentlich die Leute auf der Straße, die dafür sind, dass sie die 600.000 nicht erreicht haben, sondern nur 442.000 und dazu nochmal 420.000 extra hingegangen sind, um Nein zu sagen, in einer Stadt wie Berlin.
Sehr deutliches Signal.
Das bestätigt ja. uns eigentlich, dass wir die stille, medial unterrepräsentierte, aber die Mehrheit sind.
Zumindest in dieser konkreten Frage offenbar, ja.
Ja. Ja, ich denke, also mehr gibt's da eigentlich nicht zu sagen. Kommen wir zu einem Thema, was leider nicht so positiv ist. Egal, wie man, ob man eher pro Klimaschutz oder anti ist. Bei dem Thema denke ich, das finden wir alle nicht schön. Und zwar gab es ein schreckliches Attentat bzw. einen Amoklauf in Nashville. Das liegt im Bundesstaat Tennessee in den USA. Das war am 27. März. Da sind insgesamt 3 Kinder, alle 3 9 Jahre alt, und 3 Erwachsene in einer christlichen Schule getötet worden. Die 3 Erwachsenen waren alle Angestellte. Genau, die Polizei wurde gegen 10 Uhr Ortszeit informiert, kam dann dort an, hat mitbekommen, was dort passiert, zuerst unteren Teil des Gebäudes gesichtet und anschließend den mutmaßlichen Täter dann auch erschossen. Das hat die Polizei bei einer Pressekonferenz so mitgeteilt.
Ja, sie hat ja auch tatsächlich direkt das Video von dieser Polizeikamera veröffentlicht. Vermutlich nach dem Debakel, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch vom letzten Jahr, wo es ebenfalls ein Amoklauf in einer Grundschule war, wo die Polizei fast, glaube ich, eine Stunde einfach außerhalb des Klassenraums gewartet hat.
Echt?
Weil sie sich nicht getraut hat, sich mit dem Täter anzulegen.
Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Okay.
Das ist interessant, okay.
Also in dem Fall tatsächlich ein sehr, sehr stringentes, sehr
sehr konsequentes Vorgehen.
Das schneiden wir raus, ja. Ein sehr, sehr rasches, sehr professionelles Vorgehen gegen den Täter, ja.
Falls sich jetzt jemand fragt, ja gut, so traurig das ist, aber in den USA werden ständig Leute abgeknallt, warum redet ihr darüber? Möglicherweise, es ist noch nicht ganz sicher, aber man kann schon gewissermaßen davon ausgehen, dass es eine politische Konnotation hat. Und zwar ist der mutmaßliche Täter trans, also eine biologische Frau, die sich für einen Mann hält, war früher selber Schüler auf dieser Schule. Angeblich haben die Eltern, wie gesagt, das ist eine christliche Privatschule, ihr Transsein irgendwie nicht akzeptiert. Sie war vorher in psychiatrischer Behandlung. Und ja, du hast erzählt, sie hat irgendwie ihren Trans-Namen noch auf die Waffe raufgeschrieben?
Ja, tatsächlich. Sie ist ja mit echtem Namen Audrey und hat wohl ab einem bestimmten Zeitpunkt angefangen, sich Aiden zu nennen. Und auf den Fotos, die die Polizei veröffentlicht hatte, konnte man sehen, dass sie mit einem weißen Marker diesen Namen auf eine der Tatwaffen geschrieben hatte.
Ah, okay, verstehe. Ja, das würde schon mal stark dahin hindeuten, dass das nicht einfach nur eine Art erweiterter Freitod war, wie zum Beispiel bei dem Germanwings-Kapitän damals in Deutschland bei diesem schrecklichen Vorfall, sondern dass das eine politische Komponente haben können, vor allem auch, weil er oder sie oder Enns ein Manifest hinterlassen hat. Das ist bis jetzt noch nicht öffentlich. Die Polizei hat angekündigt, dass sie das erstmal auswerten will, aber in der Regel hinterlassen politisch motivierte Leute ein Manifest und nicht einfach nur geistig Verwirrte, die sich irgendwie aus sozusagen Nichtgründen sowas tun.
Ja, zudem findet die Tat ja vor einem gewissen politischen Hintergrund statt. Also Tennessee hatte jetzt, ich glaube, das war im Januar, ein Gesetz entweder bereits verabschiedet oder angekündigt, dass halt Geschlechtsumwandlungen oder jegliche oder auch Hormontherapie bei Minderjährigen verbieten soll. Was halt die Trans-Community in Tennessee zu sehr wütenden Protesten veranlasst hat. Und einige davon hatten auch eine Rhetorik, wo man schon sagen muss, eigentlich rief die eindeutig zu Gewalt auf. Also es wurde ein Transtag der Vergeltung angekündigt.
Das klingt wie irgendwas, was sich Rechte ausdenken, um sich darüber lustig zu machen, der ja, Transtag.
Es waren Fotos zu sehen, von Demonstrationen, wo Leute T-Shirts trugen, auf denen stand Transrechte, sonst, und dann waren Schusswaffen abgebildet.
Mhm.
Also die Konnotation war da schon sehr deutlich. Dann, wie du selber sagtest, die attackierte Schule war christlich. Und wie gesagt, indem die Täterin ihren Transnamen, also ihren Männernamen, mit einem weißen Marker auf eine der Tatwaffen schreibt, hat sie ja selber diese Beziehung von ihrer Identität zur Tat hergestellt. Damit würde ich sagen, egal was am Ende im Manifest steht, hat es dadurch eine politische Bewandtnis.
Ja, und auch interessant für diesen Samstag, also wenn ihr das hier gerade hört, vielleicht am ersten Tag, seit der Podcast draußen ist, vielleicht am zweiten. Wir schwanken ja manchmal zwischen Freitag und Samstag bei der Veröffentlichung. Auf jeden Fall jetzt am Samstag, also nach diesem Anschlag logischerweise, gibt's jetzt auch schon Planungen von den Transgender-Aktivisten, trotzdem ihren Trans Day of Vengeance, also den Transtag der Rache, vor dem obersten Gerichtshof der USA durchzuführen. Also unabhängig davon, was da passiert ist, um mal zu schauen, wie sich diese Leute von ihren eigenen Extremisten distanzieren. Scheinbar relativ wenig, aber schließlich sind es die Guten. Was will man machen, ne?
Ja, interessante Nebenschauplätze dieses tragischen Falls sind übrigens, dass Deadnaming plötzlich okay ist. Fast alle deutschen Medien und soweit ich das überblickt habe, auch die amerikanischen Medien berichten von einer Täterin, obwohl sie sich ja ganz eindeutig als identifiziert hat. Was ja ein wenig ihre eigene Theorie widerlegt, denn nachdem da quasi das Geschlecht ja ein reines Rollenkonstrukt ist und genau, der sich quasi dann zu dieser Rolle erklärt, dadurch faktisch dazu wird, würde ob die Person dann Massenmord verübt, ja eigentlich dann überhaupt nichts daran ändern, weil sie faktisch dieses Geschlecht ist. Scheinbar ist das jetzt nicht mehr so. Dadurch wirkt es ja selber so, als wäre das quasi einfach so ein nettes Zugeständnis.
Man merkt, dass sie es selber nicht wirklich glauben. Ich habe es auch im Tagesspiegel gelesen. Die sind ja relativ lautstark bei so LGBT-Zeug immer dabei. Und die haben auch geschrieben, warum der Fall so brisant ist. Unter anderem, weil es halt Kinder getroffen hat. Mhm. Und eben auch, weil Täterin eine Frau war. Und haben dann geschrieben, in mehr als 95% der Mass-Shootings sind die Täter Männer, zeigt die Datenbank und so weiter. Wo ich mich frage, woran könnte das liegen? Werden Männer gesellschaftlich irgendwie dazu, weiß ich nicht, gezwungen, sowas zu tun? Oder sind Männer und Frauen biologisch unterschiedlich? Da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Ne?
Mysteriös, ja. Und auch noch interessant, das spielte hier keine so große Rolle, aber ich habe die Debatte in Amerika ein wenig verfolgt. Es ist ja sonst so, dass wenn Mass-Shootings in den USA passieren und der Täter ist weiß, dass danach in jedem größeren linkslastigen Blatt wirklich zig Artikel über Whiteness und Masculinity und was das mit diesen Taten zu tun hat, erscheint. Und jetzt plötzlich bei diesem Fall fällt ihnen aber plötzlich aus, dass man aus der Identität des Täters irgendwelche Schlussfolgerungen über die Gruppe zieht,
der er stammt. Und dass die Waffen das Problem sind.
Ja, das natürlich auch,
klar. Und Es wäre aber auch nicht US-Präsident Joe Biden, wenn er nicht die richtigen Worte gefunden hätte. Der ist daraufhin, gibt es auch ein YouTube-Video von uns, ein YouTube-Short von unserem Online-Chef Herrn Hofgart, der auch darüber gesprochen hat. Joe Biden ist auf die Bühne gegangen und hat erzählt, dass er Schokoladeneiscreme mag und schränkeweise Schokoladeneiscreme zu Hause hat. Es war vollkommen bizarr. Berliner Zeitung. Was heißt selbst? Ich finde die Berliner Zeitung eigentlich ganz okay. Ich finde, es gibt viel Schlimmere. Auch die haben danach irgendwie getitelt, ist Joe Biden dement? Fragezeichen. Ich hatte dieses Meme im Kopf von den zwei Typen, wo der eine sagt, nein, doch. Oh. Also, wir hatten das kommen sehen. Also das ist auch, man stelle sich vor, Trump hätte sowas gebracht. Also das war ein Aussetzer. Oh boy.
In der Tat, ja.
Naja, so, du hast uns was vom allseits beliebten Rundfunk mitgebracht. Was haben die jetzt schon wieder ausgefressen, Lorenz? Erzähl mal.
Also, die öffentlich-rechtlichen Medien müssen ja regelmäßig ihren Etatplan irgendeiner Behörde vorlegen. Und das war wohl neulich so wieder soweit. Und da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk angekündigt, dass um mit Streaming-Anbietern wie Netflix und Amazon Prime etc. mithalten zu können, will der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Gesamtetat von mehr als 10 Milliarden Euro. Das würde darauf hinauslaufen, dass jeder Mensch, der in Deutschland irgendwo wohnt, knapp 25 Euro im Monat zahlen müsste. Schon der Hinweis auf die Streaming-Dienste als Konkurrenz dabei allerdings merkwürdig, denn es gibt keinen Streaming-Dienst, wo du 25 Euro im Monat bezahlst. Es sei denn für irgendwelche sehr Luxus-Sonderangebote.
Also für Sport zahlt man so viel, okay, weil Sportrechte sehr teuer sind. So DAZN oder Sky oder so ist sehr teuer. Da kriegt man dann aber in der Regel auch Fußball aus allen Top-Ligen in Europa. Und das ist halt ein freier Markt, also das musst du dir ja nicht kaufen.
So, ja, eben. Und auch der Hinweis auf die Inflation ist eigentlich sehr merkwürdig, weil die Leute, die es zahlen, leiden ja ebenso unter der Inflation.
Ja, ja, genau. Sie haben noch gesagt, weil die Inflation so stark ist, kommen wir mit den Kosten nicht mehr hinterher.
Ja, ne? Exakt, ja. Also, ja.
Also Jan Böhmermann ernährt sich jetzt auch von Tütensuppe. Der arme Mann leidet.
Offenbar, ja.
Ich finde auch, jetzt abgesehen davon, wir kennen ja alle die Leier mit der politischen Einseitigkeit und so weiter und den komischen Verflechtungen von Politik und Medien, dass das alles zu kritisieren ist. Ich finde auch abgesehen davon diese Chuzpe beeindruckend, dass man als eine mehr oder weniger, ich weiß, offiziell sind sie ja nicht staatlich, aber de facto sind sie es eigentlich, dass eine staatliche Behörde sich hinstellt und sich denkt, wir konkurrieren jetzt mit den krassesten Nerds der Welt im Silicon Valley und machen mal eben so ein neues Netflix. Die haben sich ja auch mal überlegt, das war kurz nach der Elon Musk-Übernahme, ob sie ein eigenes Twitter machen, öffentlich.
Das klang richtig schlimm. Und vor allem, wie sie es auch immer formuliert haben, mit das uns allen gehört. Nein, es gehört sicherlich nicht uns allen, nur weil ich euch dafür Geld geben muss, dass ihr sowas macht.
Ja, und also, dass die denken, das ist so einfach, man bewirft das Problem einfach mit Geld und dann kann man da ein neues Netflix machen, solange man genug Millionen da reinpumpt. Das ist halt auch eine Sache von Kreativität und von Freigeistern und Künstlern und diese ganzen Leute, die sowas machen, die musst du ja auch erstmal bekommen.
Ja, die hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk vor allem nicht.
Richtig, die sitzen alle im Silicon Valley. Also ich weiß nicht, wo diese Selbstwahrnehmung herkommt. Also bevor das funktioniert in Deutschland, steht Hamburg unter Wasser, weil Berlin dem Klimaentscheid nicht zugestimmt hat.
Ja.
Also es ist bekloppt. Naja. Eine andere deutsche Firma hat sich zwischendurch mit den Amerikanern angelegt und ist dann wieder eingeknickt, was ich gewissermaßen verständlich finde, auch wenn die Amis mir in dem Fall nicht besonders sympathisch sind. Worum geht's? Adidas, die weltberühmte deutsche Marke mit den drei Streifen, hatte vor, am Anfang der Woche haben sie es noch angekündigt, Black Lives Matter zu verklagen, weil sie eine Patentrechtsverletzung gegen ihre Marke gesehen haben, weil Black Lives Matter in ihrem Logo auch drei gelbe Streifen erinnert, die stark an das Adidas-Logo erinnert. Allerdings hat Adidas das jetzt schon wieder zurückgezogen und gesagt, sie werden das doch nicht vor die Klage bringen. Und interessant daran ist, dass das nicht das erste Mal ist. Seit 2008 alleine haben sie 90 Klagen eingereicht, mehr als 200 Vergleichsvereinbarungen im Zusammenhang unterschrieben und auch diverse andere Fälle außergerichtlich gelöst. Was ist dein spontaner Gedanke dazu?
Ich hatte gelesen, was ich sehr interessant fand, dass Adidas wohl recht regelmäßig mit solchen Klagen um sich wirft
und
damit fast immer scheitert. Sich bei mir dann doch die Frage stellt, was für einen Anwalt haben die bitte und warum feuern die diesen Mann nicht, nachdem er sie offenbar in einer Klage nach der anderen stürzt, die sie jedes Mal verlieren.
Das ist eine gute Frage und ich meine, die können jetzt natürlich nicht mehr ihr Logo ändern, dafür ist Adidas zu etabliert.
Ja.
Aber im Nachhinein, wenn ihnen das so wichtig ist, hätten sie sich vielleicht ein besseres Logo überlegen sollen, weil einfach nur drei parallel verlaufende Streifen. Ich glaube, das ist auch in der Regel der Grund, warum das dann abgeschmettert wird. Das ist zu beliebig, als dass man daraus eine so starke Marke machen könnte. Ich denke, mit dem Fred Perry-Lorbeerkranz oder dem Lacoste-Krokodil wäre es einfacher. Aber einfach nur eine geometrische Form wie drei Linien zu benutzen, ist halt eine andere rechtliche Lage. Da hast du es marketingmäßig leichter damit durchzukommen.
Ja, mit und Plagiatsvorwürfen. Ich meine, was hat Adidas zu verlieren? Also sie werden jetzt wohl kaum massig Verkauf einbuchen, weil die Leute stattdessen Merchandise von Black Lives Matter kaufen, weil sie denken, das wäre von Adidas. Also das Ganze ist von vorne bis hinten eigentlich sehr konfus.
Ich glaube, im Gegenteil, mich hat das am Anfang überrascht, als noch nicht klar war, dass Adidas das wieder zurückzieht, dachte ich mir, oh, die sind aber mutig. Weil die Schlagzeile Adidas, deutsches Unternehmen, ich nehme jetzt mal an, ich kenne den CEO nicht, geführt von einem alten weißen Mann, verklagt Black Lives Matter, das finden die in den USA überhaupt nicht lustig. Die sponsern ja auch eine Menge schwarze Sportler. Ich glaube, das hätte eher in die Richtung nach hinten gehen können, dass sie den armen marginalisierten Schwarzen jetzt irgendwie an die Brieftasche wollen. Von daher relativ mutig, aber der Mut hat ja dann auch nicht lange gehalten. Sie haben es ja auch wieder zurückgezogen. Was ich auch interessant finde, ist, dass Black Lives Matter diese Streifen selber als Marke angemeldet hat. Und dass es schon eine Black Lives Matter Global Network Foundation gibt, die 2013 gegründet wurde, die Black Lives Matter quasi wie ein Unternehmen führt mit eigenen Markenrechten und so weiter. Da fragt man sich auch, wie graswurzelmäßig das ist. Mir wäre nicht bekannt, dass die Proud Boys sowas hätten.
Das ist wahr, ja.
Da werden ja auch Umsätze generiert. Ich habe abgesehen davon, dass die meisten Fälle von Black Lives Matter, die prominent durch die Medien gehen, völliger Quatsch sind. Wenn man sich da wirklich die Einzelfälle anguckt, dann ist das meistens keine Polizeigewalt. Und selbst wenn es Polizeigewalt ist, dann noch lange kein Rassismus. Also abgesehen davon, dass dieses ganze Narrativ, wenn man sich Kriminalitätsstatistiken anguckt, wenn man sich haufenweise Dashcam-Videos von Polizisten im Einsatz anguckt, wenn man sich einfach mit ein bisschen Allgemeinbildung vorstellen kann, wie die Southside von Chicago aussieht, und so weiter, dass das ganze Narrativ von denen Schwachsinn ist, das ist sowieso klar, dass bei Black Lives Matter Krawallen nach dem Tod von George Floyd nach vorsichtigsten Schätzungen über 20 Leute gestorben sind und so weiter und so fort. Das ist alles geschenkt, aber ich finde auch sehr lustig, dass Black Lives Matter einfach Luxusimmobilien in Millionenwerten hat.
Ja, die Gründerin.
Patrice Collard hat für 6 Millionen Dollar in Toronto, in der weißesten Gegend überhaupt, ein 10.000 Quadratmeter Grundstück gekauft, mit Swimmingpool und allem. Und weißt du, wem dieses Gebäude vorher gehört hat? Das kann man sich nicht ausdenken.
Einem Kuckucksladenführer?
Nein, viel besser. Das ehemalige Hauptquartier der kanadischen Kommunistischen Partei.
Ah, ja, okay.
Es ist wirklich, man hat manchmal das Gefühl, Das ist irgendwie ein Großprojekt von Fox News und Tucker Carlson, um zu gucken, wie lange lassen die Leute sich diesen Quatsch gefallen. Also
ja, ich verstehe. Ja.
Es ist komplett bescheuert.
Es erinnert mich ein wenig an einen Twitter-Screenshot, der auch mal herumging, wo eine amerikanische Schwarze sagte, dass sie sich ja in diversen Gegenden in den USA so wohl fühle, aber dass sie ja zurzeit noch in einer sehr weißen Gegend leben würde. Daraufhin fragte sie ein anderer Nutzer, warum sie denn dann nicht aus dieser weißen Gegend ausziehen würde. Ihre Antwort war, naja, hier ist es sauber, die Kriminalität ist so niedrig und ich fühle mich hier sicher, das ist dann im Moment irgendwie wichtiger als die Diversität.
Tja, ja, also man merkt daran wieder, wir hatten es glaube ich in der letzten Folge, dass trotz aller Erderwärmung und steigenden Meeresspiegeln sich Al Gore einfach eine Millionenvilla am Strand kauft. Man merkt auch da wieder, die Leute nehmen ihre eigene Propaganda nicht so richtig ernst. Ich finde, ich habe mehr Respekt vor dem Klimakleber auf der Straße, weil der glaubt seinen Quatsch wenigstens, als diese Leute, die erstmal die Köpfe von jungen Schwarzen waschen, denen einredet, ihr seid hier total unterdrückt und alles ist gefährlich, ihnen dann das Geld aus der Tasche nimmt und sich dann eine Villa in Kanada kaufen. Also ganz, ganz düstere Nummer. Ich glaube, wüssten mehr Leute darüber Bescheid, was das für ein Verein ist, dann hätten die auch ganz andere Sympathieraten in der normalen Bevölkerung. Schwarz wie weiß.
Wobei ich das Gefühl habe, dass sie seit 2020 schon auch in der Sympathie gesunken sind. Wobei das wahrscheinlich auch sehr damit zusammenhängt, dass ja auch, ich glaube, es war 2021, ein paar Vorfälle gab, wo Black Lives Matter Antisemitismus vorgeworfen wurde. Aber gut, das ist wieder ein neues Fass. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, die Bewegung ist im Moment auf dem absteigenden Ast. Und das ist wohl für das innenpolitische Klima der USA auch besser so.
Ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen überinterpretiert. Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber ich hatte auch schon den Eindruck, dass das allein zeigt, dass Adidas überhaupt öffentlich überlegt hat, die zu verklagen. Zeigt, dass die nicht mehr ganz so unangreifbar sind, weil so ein Unternehmen muss ja auch immer gucken, wie sie in der Wahrnehmung ankommen und ob sie nicht vielleicht jetzt Summe X einnehmen, wenn sie den Rechtsstreit gewinnen, aber langfristig in den nächsten 5 Jahren viel größere Summen verlieren, weil sie mit Boykotten und sowas zu kämpfen haben und weil, keine Ahnung, die größten, die besten schwarzen Basketballer dann alle irgendwie aufhören, ihre Werbepartner sein zu wollen und so weiter. Dass sie es überhaupt probiert haben, zeigt, finde ich, auch ein bisschen, dass sich der Wind dreht. Man sieht ja auch die Candace Owens aus den USA, schwarze konservative Kommentatorin, die hat ja auch eine Doku gedreht, ich glaube The Biggest Lie Ever Told, also die größte Lüge, die euch je erzählt wurde, hieß die Doku, über Black Lives Matter, wo sie genau über die Finanzströme redet und Kriminalitätsraten. Das ist eine 1,5-stündige Abrechnung mit der ganzen Bewegung und der Film ist überragend bewertet online. Die Kritiken sind super, Klickzahlen sind hoch, also auch in den USA, da sind ich sag mal, nicht Mainstream-Medien sind dort fast schon wieder Mainstream, weil Daily Wire oder so, Ben Shapiro und so, Blaze, das sind TV, das sind Riesennamen dort.
Ja, ja.
Also es bleibt zu hoffen, dass sozusagen das Flaggschiff der westlichen Welt, ob man sie mag oder nicht, aber die Amerikaner haben auch auf uns einen großen Einfluss, dass die noch nicht komplett verloren sind, weil die langsam auch die Nase voll haben mit woken Standpunkten.
Ja.
Ja, Freunde. Wenn ihr auch die Nase voll habt von woken Standpunkten, dann kauft euch die Junge Freiheit in gut sortierten Zeitungsläden eures Vertrauens oder denkt wenigstens darüber nach. Denkt über ein Abo nach. Ihr könnt jetzt auch vereinfacht ein Online-Abo abschließen. Ich glaube, das ist am Anfang sogar günstiger und da gibt es am Anfang irgendwelche Begrüßungspreise. Folgt der Jungen Freiheit auf YouTube, auf Instagram, auf Telegram, auf Twitter, Facebook, allen sozialen Kanälen, außer Mastodon. Besucht die Bibliothek des Konservatismus, wenn ihr in Berlin seid, hört euch auch deren Vorträge und deren Katechon-Philosophie-Podcast auf YouTube an. Macht euch einen bunten, lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht wegen 3 Streifen auf eurem T-Shirt von irgendjemandem verklagen. Kommt gut ins Wochenende und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.
Ciao.